Inforadio Podcast.
Merkwürdig. Im Hochtechnologieland Deutschland kann man über manche Technologien nicht nüchtern und sachlich diskutieren. Zum Beispiel nicht über das sogenannte Fracking zur Gewinnung von Erdgas aus Schiefergestein, Schiefergas oder auch nicht konventionelles Erdgas genannt. Der Begriff Fracking wird in deutschen Medien fast nie ohne das Adjektiv umstritten verwendet. Anders in den USA, da gibt es zwar auch Proteste von Yoko Ono im Bundesstaat New York zum Beispiel, aber ernstzunehmende Wissenschaftler bezeichnen diese Technologie dort als die größte Innovation des 21. Jahrhunderts. Die USA-Kunststück wurden ja auch mit deren Hilfe zum größten Erdgasproduzenten der Welt und erreichen Klimaschutzziele, die sie niemals unterschrieben haben. Im Koalitionsvertrag der schwarz-roten deutschen Bundesregierung ist dagegen die Rede von einer Technologie mit erheblichem Risikopotenzial, von der falschen Antwort auf die Energiefrage. Die Wirtschaftsstaatssekretärin Brigitte Zypries, SPD, versteigt sich sogar zu der Äußerung: Wir werden kein Fracking benutzen, solange diese Methode nicht 150% sicher ist. So viel Skepsis hat mich schlicht neugierig gemacht. Über Fracking rede ich deshalb heute mit dem Chef einer Bundesforschungseinrichtung, die von der Bundesregierung mit der Untersuchung dieser Technik beauftragt ist. Mein Gast ist Präsident der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe in Hannover. Herzlich willkommen, Hans-Joachim Kümpel.
Schönen guten Tag, Herr Kahle.
Herr Kümpel, erstmal zur Definition. Fracking ist
das Aufbrechen von Gestein, so wie man es im Bergbau auch betreibt, durch Sprengungen, nur mit dem Unterschied, dass Fracking aus dem Bohrloch heraus passiert. Der Zweck ist aber dasselbe. Man will das Gestein brüchig machen, man will Wegsamkeiten schaffen für den Stoff, den man aus dem Gestein herausziehen will, in diesem Fall Gas. Und dazu benutzt man eine Flüssigkeit, die im Wesentlichen aus Wasser und Stützmitteln besteht, presst diese Flüssigkeit unter hohem Druck ins Gestein und bricht es so auf.
Was unterscheidet Schiefergas von anderem Erdgas, das ja in Deutschland gefördert wird?
Konventionelles Erdgas, so wie wir es bisher produziert haben, hat sich gesammelt in strukturellen Fallen. Es ist dorthin migriert über Jahrmillionen. Woher ist es gekommen? Aus dem Muttergestein, worin es sich gebildet hat. Diese Fallen sind dann üblicherweise Sandsteine, die eine Deckschicht haben, sodass das Gas nicht weiter nach oben wandern kann und es sammelt sich an. Und diese Fallen musste man finden, hat sie angebohrt und dann ist das Erdgas herausgekommen. Beim Schiefergas ist es so, dass es sich hier in aller Regel um das Muttergestein selber handelt, weil das Muttergestein selber auch noch Erdgas enthält, oft sogar sehr viel. Und nun gibt es eine Technik, das Fracking, die es erlaubt, auch aus dem Muttergestein, was weniger durchlässig ist, was dichter ist, dieses Erdgas, was sich auch dort vor Jahrmillionen gebildet hat, herauszuholen.
Diese Methode des Frackings ist aber an sich ja nicht neu. Sie wird ja in Deutschland seit 1961 angewandt. Wie denn, wo denn?
Das ist richtig, nämlich zur Produktion von Erdgas aus sehr dichten Sandsteinen. Man verwendet da auch den Fachbegriff Tight-Gas-Vorkommen für. Das sind Sandsteine, die eben eine noch geringere Durchlässigkeit haben. Und die geben das in ihnen im puren Raum eingeschlossene Gas nicht so leicht her wie sehr gut durchlässige Sandsteine. Und deswegen freckt man dort auch und tut dies bereits seit, wie Sie sagten, 1961.
Aber diese Schichten liegen tiefer.
Diese Schichten findet man in Deutschland in Tiefen von etwa 3000 Meter und darunter. Das heißt aber nicht, dass Tightgas-Vorkommen woanders auch in geringeren Tiefen liegen können.
Neu ist eben vor allem, dass man heute horizontal bohren kann und muss, um eben an dieses Schiefergas heranzukommen. Was ist der Vorteil dabei?
Das ist sozusagen der zweite Teil dieser Revolution, die in Nordamerika stattgefunden hat, dass man nicht nur das Gestein aufbricht durch Fracking, sondern dass man auch die Horizontalbohrtechnik hat, die es erlaubt, in diesen Lagerstätten zu bohren, mehrere Kilometer weit, und so viel direkter über einen viel größeren Bereich diese Lagerstätte direkt erschließen kann.
Wie tief muss da gebohrt werden?
Wir haben für unsere Abschätzung mal festgelegt, dass wir sagen, wir gehen mindestens 1000 Meter tief und bis 5000 Meter ist noch realistisch für eine wirtschaftliche Förderung. Deswegen haben wir bei unseren Abschätzungen von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe mal diesen tiefen Horizont uns vorgenommen.
Sie haben das ja schon erwähnt und das ist ja auch das, was so umstritten ist. Da komme ich später auch noch mal näher drauf zu sprechen. Warum muss man beim Fracking Chemie einsetzen?
Ja, der Chemieanteil zunächst mal ist sehr gering volumenmäßig. Aber es gibt verschiedene Gründe, warum es gut ist und warum es geradezu eine Kunst ist, bestimmte Additive in die Frackflüssigkeit hineinzugeben. Ich will mal einige nennen. Bei einer Bohrung, die mehrere Kilometer tief und lang ist und man dort Flüssigkeiten hineinpresst, tritt natürlich Reibung auf an den Rohrlochwänden. Diese Reibung will man verringern, indem man Zusätze hinbeigibt, so wie wir aus dem Geschirrspüler kennen. Ein anderer Grund ist, man will die Bohrung vor Korrosion schützen, also kommen Korrosionsmittel dabei. Dann will man Stützmittel hineingeben, Sandkörner in der Regel. Diese Sandkörner sollen aber getragen werden von dem Fluid, also verdickt man es mit Gelen. Wenn es aber dann aufgebrochen ist, das Gestein, dann sollen diese Gele nicht wiederum verhindern, dass diese Wegsamkeiten offen sind. Also sollen sie sich wieder zersetzen unter höheren Bedingungen, unter höheren Temperaturbedingungen in diesem Fall. Man will auch den Säurewert, den pH-Wert in einem bestimmten Korridor halten. Also benutzt man Puffer, pH-Puffer. Und all dieses trägt dazu bei, möglichst günstig und möglichst optimal das Erdgas zu erschließen, was in den Schiefergasformationen enthalten ist.
Die Hauptbefürchtung ist, dass da Chemikalien ins Grundwasser kommen können. Da werde ich noch ausführlich drauf zu sprechen kommen. Jetzt vielleicht nur so viel. Hat es bei den bisherigen Frackings in Deutschland Grundwasserschäden gegeben?
Und davon ist nichts bekannt. Ich kann Ihnen nur an der Stelle recht geben. Die große Besorgnis bei der Bevölkerung betrifft das Grundwasser.
Und wie vermeidet man das schon heute? Weil man könnte ja sagen, das, was da durch das Bohrloch geht, das könnte ja auch diffundieren in Grundwasserschichten.
Also das ist nicht denkbar. Die Vorschriften und die technischen Standards in Deutschland sind so hoch, dass so etwas nicht genehmigungsfähig wäre. Die Verrohrung ist eine Mehrfachverrohrung, sie ist zementiert. Die Dichtigkeit der Zementierung und Verrohrung wird geprüft durch Drucktests, sodass man definitiv ausschließen kann, dass eine Diffusion stattfindet von der Bohrung in den Grundwasserleiter.
Soweit, Herr Kümpel, erstmal zur Definition und nun zur Frage, brauchen wir diese Technik? Warum heißt es trotz Energiewende in der Energiestudie Ihres Hauses, der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, Deutschland werde noch über viele Jahre auf Erdöl und andere fossile Energierohstoffe wie Erdgas, Stein und Braunkohle angewiesen sein?
Nun, nach wie vor sind die fossilen Energieträger Erdöl, Erdgas, Kohle nehmen einen großen Anteil an in unserem Energiemix, den wir haben. Es ist unbestritten, dass die Erneuerbaren zunehmen. Das ist auch das erklärte Ziel und wir werden sicherlich dahin kommen, dass wir überwiegend von erneuerbaren Energien unsere Energieversorgung bestreiten können. Andererseits ist es aber so, dass das aus heutiger Sicht noch ein Weg ist über mehrere Jahrzehnte. Und diesen müssen wir auch wieder unter ökonomischen, aber auch ökologischen Gesichtspunkten so vernünftig und auch umweltverträglich, wie es geht, gestalten.
Ja, das klingt ja alles ganz schön, aber es heißt ja zum Beispiel von Greenpeace, man brauche keine Risikotechnologie wie das Fracking, weil man damit die Tür für saubere Energie aus Wind und Sonne zuschlage. Was entgegnen Sie dem?
Nun, die Risiken, die im Zusammenhang mit der Schiefergasförderung aufgebracht werden und dargestellt werden, halten wir für überzogen. Ich kann die Besorgnis verstehen bei Bürgerinnen und Bürgern, muss aber auch sagen, dass da falsche Bilder benutzt werden, dass Szenarien gezeigt werden, die mit dem Fracking nichts zu tun haben. Und aus unserer Sicht können wir sagen, dass die Schiefergasförderung durch Fracking und Horizontalbohrung unter Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften, unter Einhaltung der technischen Standards eine Technik ist, die ein verschwindend geringes Risiko in sich hat.
Kommen wir, wie gesagt, noch darauf zu sprechen. Bin jetzt noch bei der Frage, brauchen wir das? Erdgas ist nach Öl und Kohle der weltweit drittwichtigste Energieträger und Deutschland ist der weltweit achtgrößte Erdgasverbraucher. 37% davon kommen aus Russland. Unsere Gasreserven gehen zur Neige. Ist unsere Gasversorgung also sicher?
Nehmen wir mal Deutschland. In der Tat, wir verbrauchen derzeit 90 Milliarden Kubikmeter Gas jährlich. Und hiervon fördern wir 12% aus eigenen Quellen, aus heimischen Quellen. Allerdings mit einem jährlichen Rückgang von etwa 10%. Das heißt, von diesen 90 Milliarden fördern wir 11 Milliarden Kubikmeter selber. Den Rest importieren wir im Wesentlichen aus drei Ländern. Sie hatten Russland genannt. Daneben sind noch Norwegen und die Niederlande zu nennen. Wenn wir also nicht eine noch stärkere Importabhängigkeit wollen bei der Energieversorgung, sie ist auf dem Erdölsektor ohnehin noch viel höher, dann ist die Frage naheliegend, ob wir uns nicht hier auch noch über Jahrzehnte aus heimischen Quellen versorgen können.
Die russische Gazprom hat 20% unserer Gasspeicher gekauft. Sollte Deutschland eine nationale Gasreserve aufbauen?
Dies ist vorgeschlagen worden. Es gibt ja eine solche Reserve für Erdöl. Muss von der Politik entschieden werden. Grundsätzlich ist es möglich, eine solche Versorgung zu realisieren. Beispielsweise durch Nutzung von großen Porenspeichern im Untergrund oder auch durch Kavernen, die man in Salzstöcke hinein sohlen kann.
Was schätzen Sie denn? Wie viel Schiefergas liegt im deutschen Boden?
Ja, wir hatten ja vorhin schon eine Zahl genannt. 90 Milliarden Kubikmeter ist der Verbrauch Deutschlands jährlich. Unsere Reserven, die wir haben an konventionellem Erdgas, liegen etwas darüber, bei 150 Milliarden Kubikmetern. Entsprechend in etwa gleicher Höhe haben wir nochmal Ressourcen, von denen wir noch nicht genau wissen, ob sie auch wirtschaftlich förderbar sind. Aber die Schiefergasressourcen, die wir von der BGR in einer ersten Studie mal grob abgeschätzt haben, die befinden sich in der Größenordnung des Zehnfachen davon. Und hier bin ich jetzt bei einem Betrag von 1.300 Milliarden Kubikmetern. Mit einer gewissen Unsicherheit noch, aber wir sind dabei, die Unsicherheit einzuschränken.
Ja, wobei Sie ja da unterscheiden zwischen Ressourcen und Reserven. Also wie viel davon könnte man denn fördern? Denn Sie sagen ja, von dem, was man annimmt, kann man nur 10% fördern.
Dieses sind schon die 10%. Tatsächlich gehen unsere Abschätzungen davon aus, dass noch 10-mal mehr Gas in dem Schiefergestein, in dem Muttergestein enthalten ist. Nur wir wissen natürlich auch von den USA und von anderen Produktionsbohrungen, dass man zu 100% einen Energieträger nicht fördern kann. Das gilt genauso für Erdöl wie für Erdgas. Und wir haben mal einfach einen konservativen Wert angenommen und haben gesagt, 10% von dem im Untergrund vorhandenen Gas können wir fördern. Und das ist der Betrag von 1.300 Milliarden Kubikmetern.
Wie lange würde das dann eigentlich reichen?
Die Zahl würde reichen, um, sagen wir mal, den heimischen Bedarf, den wir jetzt schon fördern, den Rückgang des heimischen Bedarfs, um den zu kompensieren. Und das aber nicht für Jahrzehnte, sondern sicherlich ohne weiteres für 100 Jahre, vielleicht auch noch etwas mehr. Denn unser Gasverbrauch im Rahmen der Energiewende nimmt ja ab.
Wie viele Bohrlöcher benötigen Sie dafür?
Dafür brauchen wir würden wir viele Bohrlöcher brauchen.
Können nicht das präzise haben?
Ja, man würde eine solche Förderung unter Nutzung der Horizontalbohrtechnik allerdings nur von einer überschaubaren Zahl von Bohrplätzen durchführen müssen. Das heißt, heute ist die Technik so weit, Sie haben einen Bohrplatz und von diesem Bohrplatz können Sie in verschiedene Richtungen horizontal bohren, wenn Sie einmal die Tiefe erreicht haben. ist es durchaus denkbar, auf diese Art und Weise von einem Bohrplatz 10, 15, 20 Bohrungen in verschiedene Richtungen zu generieren.
Also wie viele Bohrplätze?
Da möchte ich mich jetzt nicht festlegen, da müssen wir noch mal genau nachrechnen. An der Stelle muss man auch sagen, dass die Industrie bisher noch nicht genau weiß, welche Verhältnisse es dort gibt in den Tiefen, von denen wir vermuten, dass es dort Schiefergas gibt. Hier fehlen noch genauere Untersuchungen und Analysen, die zeigen müssen, ob es denn wirtschaftlich ist oder nicht.
Wie viel Platz braucht so ein Bohrturm oder so einen Platz, von dem aus Sie dann in verschiedene Richtungen bohren können?
Das ist eine Fläche von etwa 1 bis 2 Fußballfeldern.
Wo gibt es Schiefergas in Deutschland?
Schiefergas gibt es im Wesentlichen im norddeutschen Becken, in Teilen Niedersachsens und Mecklenburg-Vorpommerns, Sachsen-Anhalts, außerdem noch im Oberrheingraben, also in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz.
Sie haben das eben schon so ein bisschen angedeutet, ja, es gibt ja so Unsicherheiten. Im Bericht Ihrer Behörde steht zum Fracking, die Abschätzung beruhe auf Leitfähigkeitsmessungen und ist daher mit großen Unsicherheiten behaftet. In Ihrem Energiebericht 2013 steht, bisherige Angaben zu möglichen Ressourcen seien vage. Was bedeutet das?
Weil unsere Datenbasis eine viel genauere Abschätzung derzeit nicht zulässt. Es ist nicht so, dass wir nicht wissen, wie der Untergrund aufgebaut ist. Beispielsweise in Niedersachsen haben wir über 20.000 Bohrungen, in denen man weiß, welche Formationen angetroffen werden. Aber bisher hat man sich ja für die Tongesteine, für die Schiefergasformationen nicht interessiert, sondern für Sandsteine und dichte Sandsteine. Und insofern fehlen noch Versuche, um herauszubekommen, wie viel Schiefergas im Einzelnen dann auch produziert werden kann.
In den USA wird schon diskutiert, ob sich diese Schiefergasförderung mit Fracking angesichts von sinkenden Energiepreisen und enttäuschenden Förderraten überhaupt lohnt. Und auch am Mannheimer Wirtschaftsforschungsinstitut ZEW kam eine Befragung von 200 Experten zu dem Schluss, dass lohne sich erst bei 30% höheren Gaspreisen. Also wörtlich, die Förderung von unkonventionellem Erdgas in der Europäischen Union ist somit auf absehbare Zeit unwirtschaftlich.
Das ist eine Frage des Marktes. Der Markt reguliert sich da ein Stück weit selber und es ist völlig richtig, wenn es sich nicht wirtschaftlich lohnen würde, dann würde die Industrie auch davon nicht Gebrauch machen.
Wobei doch deren Investitionsentscheidungen nicht unwesentlich darauf beruhen, was Sie sagen, oder nicht?
Nun ist es auch so, dass der Gaspreis ja kein fester Preis ist. Er schwankt, er hat enorm geschwankt in den letzten 10 Jahren. Er hat sich unterschiedlich entwickelt in den USA, in Deutschland und in Japan. Und die Entscheidungen, die hier von der Industrie getroffen werden, sind auch oft Entscheidungen mit Langzeitwirkung, also mit Perspektiven auf die nächsten 10, 20, vielleicht 30 Jahre. Denn das sind teilweise ja sehr hohe Investitionen, die getätigt werden.
Aber aus der Industrie, der Einzige, der da offenbar offen geredet hat, war der Konzernchef von Royal Dutch Shell. Der hat 2013 zugegeben, dass die Sache nicht ganz so erfolgreich war, wie wir gedacht haben. Und selbst die Internationale Energieagentur deutet an, über die 2020er Jahre hinaus werde der Boom nicht anhalten. Teilen Sie das?
Das sind Entscheidungen, die die Industrie treffen muss. Da machen wir überhaupt keine Aussagen zu.
Aber Sie haben doch eben gesagt, das wird praktisch ein Jahrhundert lang reichen. Das kann doch nicht sein, dass das dann unwirtschaftlich ist, oder doch?
Wir machen unsere Aussagen zu der vorhandenen Menge. Wir können allerdings nicht sagen, ob und unter welchen Rahmenbedingungen die Förderung wirtschaftlich ist.
12:22 zu Gast bei Ingo Kahle. Heute der Präsident der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, Hans-Joachim Kümpel. Herr Kümpel, zu den Hauptbedenken gegen das Fracking zur Förderung von Schiefergas. Selbst die deutschen Bierbrauer sind dagegen. Warum? Weil sie um das Reinheitsgebot von 1516 sich sorgen, wenn unser Trinkwasser in Gefahr gerät durch den Chemiecocktail, den wir ja angesprochen haben, der notwendig ist. Um welche chemischen Stoffe geht es dabei eigentlich, also die am gefährlichsten sind?
Also es ist völlig richtig, dass hier Befürchtungen herrschen um das Grundwasser. Hier möchte ich aber feststellen, dass selbstverständlich das nutzbare Grundwasser, das Trinkwasser, tabu sein muss für irgendeine Kontamination. Ich denke, das ist ein ganz zentraler Punkt, über das Grundwasser zu sprechen. Und die Vorstellungen, die es allgemein gibt über das Grundwasser, sind ja die, dass Grundwasser sauber ist, dass es oft trinkbar ist, zumindest nutzbar für die Landwirtschaft, für Bewässerung beispielsweise. So ist allerdings nicht der Untergrund. So ist der Untergrund nur bis in einigen Zehner Meter Tiefe, vielleicht bis 100 oder 200 Meter Tiefe in großen Sedimentbecken. Und dann haben wir Barrieren und unterhalb dieser Tonbarrieren befindet sich ein ganz anderes Wasserregime. Grundwasser auch im Grunde, weil es ja dort im Untergrund vorhanden ist. Aber wir haben es dort zu tun mit Laugen, die eine sehr hohe Salzfracht haben. Wir haben es zu tun mit Wässern, die Schwermetalle enthalten, die Benzole enthalten, die radioaktive Materialien enthalten können und in keiner Weise nutzbar sind. Und in diesen Tiefen, dort werden die Chemikalien, von denen Sie sprechen, freigesetzt, um die Risse im Gebirge zu erzeugen, um an das Gas heranzukommen.
Jetzt haben wir also sozusagen zwei Stockwerke von Grundwasser. Das eine, das Süßwasser und dieses Tiefengrundwasser. Und da meinen Sie dann, sei das ja egal, wenn man da noch mehr Gift reintut? Oder wie sehe ich das?
Also das, was da reingetan wird, ist weniger toxisch als das, was da unten drin ist. Wir wissen aber auch, dass das Druckregime in diesen Tiefen ein anderes ist. Wir haben in der Regel Überdruck in diesen tieferen Grundwasserstockwerken. Und allein die Tatsache, dass wir dort Überdruck haben, zeigt schon, wie gut die Abdichtung nach oben ist. Sonst würde sich dieser Überdruck abbauen über viele Jahre.
Ja, es wird ja befürchtet, dass eben dieses chemisch verseuchte Wasser oder ich meine das, was jetzt da ohnehin schon ist und offenbar sehr giftig und gefährlich ist, diffundiert nach oben in den Süßwasserbereich. Warum halten Sie das für ausgeschlossen?
Dann müsste es diffundieren durch mächtige absperrende Schichten, mehrere hundert Meter mächtig, und davon gibt es auch verschiedene übereinander. Und wir haben keine Veranlassung zu glauben, dass es da durchwandern kann. Auch Störungen, die es gibt, sind sehr häufig abdichtend. Wir sehen ja an dem hohen Druckregime in der Tiefe, dass ein solcher Austausch nicht stattfindet. Und es kommt ein weiterer Grund dazu. Das Wasser in diesen tiefen Stockwerken hat eine höhere Dichte als das Frischwasser, das Trinkwasser in Oberflächennähe. Und hier gelten die Gesetze der Gravität, genauso wie der Apfel vom Baum nach unten fällt und nicht nach oben, so ist das auch beim Grundwasser.
Und wenn nun die Bohrkonstruktion doch leckt?
Das muss sichergestellt werden und es ist Sache der Auflagen, der Genehmigungsbehörde, dass eine Leckage in oberflächennahen Tiefen nicht möglich ist.
In den USA, in Pennsylvania, im Marcellus-Gebiet ist das ja schon passiert. Da kam dann Feuer aus dem Wasserhahn, vermutlich brannte Methan. Können Sie sich das erklären? Hat das was mit Fracking zu tun? Weil es in den Zusammenhang ja immer gebracht wird.
Ja, das ist in der Tat ein Bild, was viele im Kopf haben, was allerdings nicht mit Fracking zu tun hat. Wir kennen solche Verhältnisse auch in Deutschland. Auch dort gibt es Grundwasservorkommen, in denen Methan gelöst ist, auf natürliche Art und Weise. Organisches Methan durch Zerfall von organischem Material oder in anderen Gegenden vielleicht auch durch flache Kohlevorkommen, dass daraus Methan entwichen ist und sich im Grundwasser gelöst hat. Die Fracking-Vorgänge in mehreren Kilometern Tiefe, die sind nicht dafür verantwortlich, dass wir hier Methan haben im flachen Grundwasser. Insofern ist es auch falsch, dieses Bild zu gebrauchen, um dieses als Argument zu nutzen gegen Fracking.
Zwischen der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, deren Präsident Sie sind, und dem Umweltbundesamt kam es zu einer scharfen Kontroverse, weil das Umweltbundesamt in einer Stellungnahme meinte, es könnte ja sein, dass man dieses tiefen Grundwasser unter anderen Klimabedingungen noch benötigen werde und es deshalb nicht chemisch verunreinigen dürfe. Warum halten Sie das für absurd?
Also zunächst mal möchte ich sagen, dass viele Aussagen, die in dieser Studie gemacht worden sind, die vom Umweltbundesamt in Auftrag gegeben wurde, korrekt sind und dass wir diese auch unterstützen und es genauso sehen. In der Tat gibt es einige Punkte, wo wir eine andere Auffassung haben. Und diese tiefen Grundwässer, von denen ich gerade sagte, dass es sie gibt, die ja sehr, sehr hohe Salzfrachten haben, die Laugen, die Sohlen sind, da ist es einfach nicht vorstellbar, dass die aufbereitet werden können, um dann genutzt werden zu können. Man muss sich vorstellen, der Salzgehalt da ist oft noch mal ein Faktor 10 höher als der Salzgehalt von Meerwasser. Und Meerwasser ist ja nun wirklich reichlich verfügbar. Da würde man immer eher das Meerwasser nutzen.
Also bei 300 Gramm pro Liter, glaube ich, liegt das so ungefähr, nicht? Und wenn man sich dann vorstellt, das Nudelwasser, da kommt ein gehäufter Teelöffel rein pro Liter. Das sind dann so 8 bis 10 Gramm. Da merkt man schon den Unterschied.
Richtig, das sind ganz andere Größenordnungen.
Was passiert mit den Abwässern aus dem Bohrloch?
Die werden entweder aufbereitet und wiederverwendet oder sie werden entsorgt oder sie werden zurückgepresst in eine geeignete Lagerstätte in der Tiefe.
Was heißt entsorgt?
Entsorgt heißt, dass sie so weit aufbereitet werden, dass sie eingeleitet werden können in den normalen Wasserkreislauf. Das bedeutet, dass Schwellwerte eingehalten werden müssen. Oder der Anteil, der eben nicht in den normalen Wasserkreislauf zurückgegeben werden kann, der muss über Deponieregeln und entsprechende Entsorgungsvorschriften dann auch aus dem Verkehr sozusagen gezogen werden.
Ja, muss man die dann da auch wieder in das ganz tiefe Wasser pressen oder wie macht man das?
Das ist eine Möglichkeit. In der Tat, der Untergrund hat ja auch Hohlräume. Er bietet uns ja in seinen Hohlräumen auch Substanzen, die wir gebrauchen können. Und genauso sind diese Hohlräume aber auch geeignet, Stoffe aufzunehmen, die wir nicht an der Oberfläche haben wollen.
Herr Kümpel, nächster Punkt. Kann Fracking zu Erdbeben führen? Erst einmal, wie lang und wie tief sind eigentlich diese Risse, die da hydraulisch erzeugt werden?
Hier müssen wir unterscheiden zwischen dem Einsatz von Fracking für die Gewinnung von Erdgas und dem Einsatz von Fracking für die Gewinnung von Erdwärme aus tiefer Geothermie. Die Risslängen bei der Kohlenwasserstoffförderung, bei der Erdgasförderung sind so, dass sie möglichst nicht aus dem Vorkommen, aus der Tongesteinformation herausragen. Das heißt, wir reden hier von Größenordnungen von 10er Metern. Mehr sollen sie gar nicht sein, sondern da hat der Förderer, der Produzent ja auch Interesse daran, dass die Stoffe, die er gewinnen will, nicht anders entweichen können und auch zugreifbar sind für ihn. Bei der tiefen Geothermie will man einen großen Wärmetauscher im Untergrund erzeugen und schafft deswegen Wegsamkeiten und schafft große, großflächige Risse, in der Regel mit reinem Wasser, mit Frischwasser. Und hier hat man Risslängen oft von mehreren hundert Metern.
Kann Fracking zu spürbaren Erdbeben führen?
Dies ist im Zusammenhang mit der Schiefergasförderung bisher nicht beobachtet worden. Wohl aber bei der tiefen Geothermie, also beim Stimulieren des Gebirges, beim Erzeugen von Wärmeaustauschflächen in Gebieten, in denen die Gebirgsspannung relativ hoch ist, in denen es auch natürliche Erdbeben gibt. Dort ist es vorgekommen, dass auch spürbare Erdbeben erzeugt wurden.
Deshalb warnen Sie auch davor, Fracking im Rheingraben zu betreiben, wo aber Lagerstätten sind.
Das ist in der Tat ein Grund, warum die tiefe Geothermie hier schon eine Reihe von Erfahrungen gesammelt hat und nicht ganz bedenkenlos mit diesem Thema umgehen kann. Aber wiederum, wenn man im Oberrheingraben nun hier Erdgas gewinnen will, dann sind die Rissgrößen sehr viel niedriger. Und dann kann ich mir aus meiner jetzigen Sicht kaum vorstellen, dass es hier zu spürbaren Erdbeben kommen wird.
Aber Moment, in den Niederlanden oder auch in Deutschland beklagen Anwohner in Erdgasfördergebieten, dass es spürbare Erdbeben gegeben habe und sie zeigen auch im Fernsehen die entsprechenden Gebäudeschäden. Wie kommt das?
Richtig, sehr gut. Hier haben wir es mit einem anderen Phänomen zu tun, nämlich der Förderung von konventionellem Erdgas aus Sandsteinen über lange Perioden. Das führt dazu, dass es eine höhere Kompaktion gibt, dass diese Formationen in sich zusammenschrumpfen ein Stück weit und dann an dem Rand von diesen Lagerstätten es zu Rutschungen kommt oder auch zu Erdbeben, die gelegentlich auch spürbare Erdbeben sind. Bei der Schiefergasförderung würde ich sagen, dass diese Gefahr geringer ist, weil diese Kompaktion auch geringer sein wird, als wir sie bei mächtigen Sandsteinformationen, und aus denen lange gefördert wird, wahrnehmen.
Die Erdgasfirmen messen ja, ob es da Erdbebentätigkeit gibt. Sagen sie jedenfalls oder hat man erfahren, aber sie veröffentlichen die Daten nicht. Liegen diese Ihnen vor?
Ja, in der Tat, in Deutschland bekommen wir diese Daten, werten die auch aus. Wir haben auch eigene Messstationen, die das Bild verkomplettieren. Man ist heute sehr bemüht, die Seismizität im Zusammenhang mit der Erdgasförderung möglichst gut aufzuklären, um vielleicht auch Erfahrungen zu sammeln und die Seismizität auch zu verringern.
Nochmal zusammengefasst, was ist dann das Ergebnis dieser Datenauswertung?
Dass wir Erdbeben haben im Zusammenhang mit der Erdgasförderung, bisher beobachtet ausschließlich bei der konventionellen Erdgasförderung, der Förderung aus konventionellen Lagerstätten, dass wir es da nicht ausschließen können, auch nicht für die Zukunft, wenn die entsprechenden Bedingungen so sind. Es ist nicht überall der Fall, aber wir haben Fälle in Norddeutschland, wir haben Fälle in den Niederlanden, die das bezeugen. Und damit müssen wir lernen, umzugehen.
Aber nochmal, das hat mit dem Fracking erst einmal nichts zu tun. Kommen wir zu einem Fazit, Herr Kümpel. Können Sie sich die Emotionalität erklären, die bei diesem Thema herrscht?
Ja, die kann ich mir erklären, zu einem Stück zumindest. Denn das vorhin schon angesprochene Bild von dem brennenden Wasserhahn verunsichert natürlich und erzeugt Ängste. Und auch die Vorstellungen von Grundwasser sind ja die, dass wir bei Wanderungen in den Bergen Grundwasser erleben, wie es als reines Wasser aus Quellen herauskommt. Oder wer einen Garten, eine Gartenpumpe hat, sieht auch, dass das Wasser reines Trinkwasser ist. Und viele haben aber nicht das Verständnis davon, dass in schon in gar nicht so großen Tiefen Wasser eine ganz andere Zusammensetzung hat. Und daher kommt ein Großteil sicherlich der Verunsicherung und wir versuchen hier aufzuklären.
Die Umweltminister haben aber einen ganz klaren Beschluss gefasst, die Umweltminister der Länder. Sie haben gesagt, sie wollen das nicht. Die Bundesregierung will entsprechende Regelungen noch vor der Sommerpause erlassen und sagt, Auflagen wird es geben für Fracking, also sprich Umweltverträglichkeitsprüfung und Verbot in Wasserschutzgebieten. Das klingt danach, wir wollen das eigentlich nicht. Wir wollen das verhindern. Halten Sie das für sinnvoll?
Das ist verständlich. Wir haben ja die Akzeptanzproblematik und wenn man das ernst nimmt, dann muss man für Transparenz sorgen. Man muss für Bürgerbeteiligung sorgen. Auch das wird durch eine Umweltverträglichkeitsprüfung sichergestellt. Es muss ganz klar sein, dass Grundwasser in den Tiefen, wo es nutzbar vorkommt, nicht kontaminiert werden kann. Und dies führt dazu, dass letztendlich Vorschriften hier strenger werden. Absolut nachvollziehbar. Und auf die Art und Weise halten wir dann aber auch für sinnvoll, nicht ein Moratorium einzuführen und grundsätzlich von dieser Technologie keinen Gebrauch zu machen, denn sie bietet auch gewisse Chancen.
Die drei wesentlichen Forschungsinstitute auf dem Sektor, also Ihre, die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe sowie die Helmholtz-Institute für Geo- und für Umweltforschung, haben ja im letzten Jahr schon eine klare Forderung aufgestellt, abgesehen davon, dass Sie das befürwortet haben, nämlich Demonstrationsprojekte. Halten Sie daran fest?
Da halten wir in der Tat daran fest. Wir halten das für einen vernünftigen Weg, um auch zu zeigen und auch aufzuklären, was es mit dieser Technologie auf sich hat. An Demonstrationsvorhaben kann man auch zeigen und die Leute mitnehmen, die Bevölkerung auch vor Ort mitnehmen und auch deren Fragen integrieren in ein begleitendes Forschungsprogramm. Ich kann mir gut vorstellen, dass auf die Art und Weise sehr viele Befürchtungen, die es gibt, dann zerstreut werden können.
Eine Umweltverträglichkeitsprüfung wird gefordert. Ich lese deren Ergebnis bereits aus der Antwort der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe auf die Stellungnahme, schon erwähnt, des Umweltbundesamtes zum Fracking heraus. Dort steht nämlich wörtlich, dass eine Erkundung, Erschließung und Förderung von nicht konventionellem Erdgas grundsätzlich umweltverträglich möglich ist, sofern die gesetzlichen Regelungen eingehalten und die erforderlichen technischen Maßnahmen getroffen getroffen werden, ist aus geowissenschaftlicher Sicht prinzipiell ein umweltverträglicher Einsatz der Fracking-Technologie möglich. Was also ist dann heute Ihre Forderung?
In der Tat ist es so, dass da ist sich die BGR einig mit den geologischen Diensten der Bundesländer in Deutschland, dass wir Mühe haben, Risiken zu sehen, die es verbieten würden, diese Technik einzusetzen.
Ach, das haben Sie jetzt aber schön formuliert.
Das ist in der Tat so. Wir erleben ja doch auch, Sie haben gesprochen über die Erfahrung, die man in Deutschland hat seit 50 Jahren. Es sind über 320 Fracking-Maßnahmen durchgeführt worden. Das ist noch eine überschaubare Zahl. In den USA gibt es über 2 Millionen Fracking. Auch dort liegt sehr viel Erfahrung vor. Man hat sehr viel auch hinzugelernt und ist bemüht, jedenfalls so weit die staatliche Aufsicht da auch dann tätig ist, jegliche Art von Schäden auszuschließen. Und insofern, wir kennen aus geowissenschaftlicher Sicht keinen Grund, der es verbieten sollte, Fracking durchzuführen.
Erdgas wird in Deutschland vorwiegend zum Heizen verwendet und für die Stromerzeugung ist es zu teuer geworden, weil Ökostrom hochsubventioniert wird und Kohle auf dem Weltmarkt immer billiger wurde, unter anderem wegen des Schiefergases, das in den USA einen Boom erlebt hat. In Ihrem Energiebericht, Herr Kümpel, steht ganz nüchtern: Kohle wird auch zukünftig eine bedeutende Rolle bei einer zu erwartenden Steigerung des weltweiten Primärenergieverbrauchs nehmen. Mit anderen Worten, Klimaziele sind unrealistisch.
Nun, das erleben wir ja, dass der Kohlepreis unter Druck gekommen ist, weltweit. Er war mal deutlich höher als zurzeit. Und das führt dazu, dass auch die Kohle sich erfolgreich am Markt als Energieträger wieder behauptet. Und in dem Zusammenhang denkt man natürlich auch an den CO2- und Kohlendioxidausstoß und die zunehmende Belastung der Atmosphäre. Das sind Marktmechanismen, die so sind, wie sie sind. Leider machen wir keinen Gebrauch von der CCS-Technologie, die es erlauben würde, CO2 im großen Stil abzuscheiden, in die Erde zu bringen und dort zu verwahren, sodass nicht die Atmosphäre mit zu viel CO2 belastet wird.
Herr Kümpel, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
Gerne.
Das war 12:22 Uhr. Zu Gast bei Ingo Kahle heute der Präsident der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, Hans-Joachim Kümpel. Nächste Woche Frankreich, die kranke Marianne. Gast ist die französische liberale Europaabgeordnete Sylvie Goulard. Für heute danke, dass Sie uns zugehört haben.